Deutschlandfunk, Marktplatz.
Hier begrüßt Sie Henning Hubert. Knapp anderthalb Stunden informieren wir Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, über das Thema Hilfe für Hilfsbedürftige, Pflege daheim und im Heim. Die Pflege beschäftigt meistens mehrere Generationen, oft nicht nur die Partner, sondern gleich mit auch die Kinder. Aber es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass die Eltern plötzlich oder immer ihr Kind pflegen müssen. Erst zu Jahresbeginn hat sich erneut der Beitragssatz zur Pflegeversicherung erhöht um 0,5 Prozentpunkt auf aktuell 3,05% vom Bruttolohn beziehungsweise auf 3,3% für Kinderlose. Schon in diesem Detail zeigt sich, nach wie vor schultern neben dem Partner sehr viel auch die Kinder, meist die Töchter, von der Betreuung der Pflegebedürftigen. Unglaublich viel managen sie. Arztbesuche, die Rechnungen, die Einkäufe, Probleme mit dem Pflegedienst oder mit dem Pflegeheim. Erst gestern war das geplante Angehörigenentlastungsgesetz im Bundeskabinett. Das soll die allermeisten Kinder, jene mit jeweils weniger als 100.000 Euro brutto im Jahr, vom Mitfinanzieren der Pflege, meist des Pflegeheimplatzes, freistellen. Hier soll es jetzt Hilfe und Rat geben zu Ihren Fragen rund um die Pflege, die ja, neues Gesetz hin oder her, millionenfach weiter privat geleistet wird. Sie können anrufen mit Ihren Fragen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Antwort geben werden die Pflegewissenschaftlerin Katharina Hansen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie beraten bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und haben dort ja Telefondienste, Sie halten Vorträge und Sie geben viele Online-Tipps.
So ist es. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
Dann ist hier Frank Herold von der Kompass Pflegeberatung. Hallo.
Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir.
Sie vertreten die privaten Krankenversicherungen, wobei der Beratungsservice von Kompass per Telefon allen Versicherten, privat und gesetzlich, und deren Angehörigen offen steht?
Das ist richtig. Also uns ist es auch ganz wichtig, da in einem möglichst umfangreichen Zeitraum, also zum Beispiel auch samstags, den Menschen da einen niedrigschwelligen Zugang für die ganz akuten Fragen zu gewähren. Also deshalb ist das auch wirklich für alle Ratsuchenden offen und da auch nicht beschränkt auf die Privatversicherten.
Frank Herold von der Kompass Pflegeberatung. Und ich begrüße den Autor Raimund Schmid. Hallo nach Frankfurt.
Ja, guten Morgen.
Lange Jahre waren Sie Redakteur der Ärztezeitung und Sie haben ganz aktuell ein Sachbuch verfasst mit allen Details zum Leistungskatalog, zu den Ansprüchen aus der Pflegeversicherung je nach Pflegegrad. Titel: 12 Wege zu guter Pflege. Und der Untertitel: WG, zu Hause, im Heim oder Tagespflege, alle Betreuungsmodelle im Praxistest. Spannend, Herr Schmid, dass das Wohngemeinschaftsmodell zuerst genannt wird. Ist das zugleich auch eine Art Empfehlung von Ihnen?
Ja, kann man vielleicht so sagen, weil es doch eine neue Form der Pflegeversorgung ist, die jetzt mehr und mehr im Kommen ist. Denn so eine Pflege-WG bietet natürlich im Vergleich zu einem großen Pflegewohnheim den großen Vorteil, dass es meist sehr viel weniger Menschen sind, die in einer solchen Wohneinheit wohnen, die engmaschiger betreut werden, die einen besseren Pflegeschlüssel haben, die zumeist auch weniger Medikamente bekommen, die dann wiederum zu einer Einweisung ins Krankenhaus führen können oft. Und deswegen sind solche, ich habe mir also sowohl Demenz-WGs wie auch Pflege-WGs vor Ort angeschaut, und kommen solche Pflegemodelle künftig, denke ich, schon für viele Menschen in Frage, allerdings nicht für alle. Denn wer sich auf eine Pflege-WG einlässt, der muss schon ein bisschen kommunikations- und kontaktfreudig sein. Wer sich nur zurückziehen will, für den ist es sicherlich nicht die richtige Alternative.
Aber Ihr Eindruck, Herr Schmid, der Großteil der Pflegearbeit, die wird zu Hause geleistet?
Ja, 2/3 etwa wird durch Angehörige auch heute noch geleistet. Angehörige, die sich Tag und Nacht einbringen und die Und das habe ich eben auch vielfach erlebt bei Hausbesuchen mit Hausärzten oder auch mit Pflegekräften vom von der Sozialstation, die wirklich alles tun, damit der Pflegebedürftige zu Hause möglichst lange und möglichst gut versorgt wird. Allerdings habe ich eben auch festgestellt, dass viele sich da mit der Zeit überfordern, weil sie nicht den Sprung in eine andere entlastende Form für sich selber und auch für den Pflegebedürftigen finden und deshalb manchmal eben kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Das habe ich in vielen Familien erlebt, gerade dann auch, wenn die Pflegebedürftigen selber nicht bereit sind, eine Alternative, sei es jetzt eine Kurzzeitpflege oder überhaupt eine stationäre Pflege, überhaupt ins Kalkül zu ziehen.
Frau Hansen von der Verbraucherzentrale, da sind jetzt ja schon viele Stichworte genannt. Man hat den Eindruck, es gibt so viele Gelder, ergänzende Hilfsangebote, die Verhinderungs-, die Ersatzpflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege. Aber Ihre Beobachtung, es gibt auch Kündigungen?
Ja, durchaus. Wir haben, der Gesetzgeber sieht ja eine riesige Range von Angeboten vor, die durch die Pflegeversicherung finanziert oder mitfinanziert werden. Problem für viele Verbraucher und vielleicht auch Hörer ist es allerdings, die dann auch in Anspruch nehmen zu können, weil die Angebote vor Ort vielleicht gar nicht vorhanden sind oder die Wartezeiten sind viel zu lang. Das heißt, wie schon gesagt wurde, die Angehörigen sagen häufig, ich schaffe das schon zu Hause, irgendwie die Pflege. Und dann kommen sie eben an eine Grenze, wo dann die Belastung so stark ist, wo dringend Hilfe benötigt wird. Und dann gibt es vielleicht doch in der Gegend keinen Kurzzeitpflegeplatz. Das heißt, die Angehörigen können doch nicht in Urlaub fahren, sich entlasten oder der Pflegedienst kündigt, weil er einfach zu wenig Personal hat. Und dann ist die Notsituation sehr, sehr groß.
Frank Herold, bei Ihrer Telefonhotline Kompass, was wissen Sie denn, welche Hilfe wird am stärksten gesucht?
Ja, also man muss schon sagen, wie Frau Hansen das auch ausgeführt hat, das sind dann tatsächlich die Situationen, wenn die Person sich akut überfordert sieht. Also wenn es dann mal irgendwann zu dem Zeitpunkt dann so akut geworden ist, dass man sagt, ich würde es ja gerne machen, aber ich kann nicht, ich brauche mal eine Auszeit. Und dann sind es so Verhinderungspflegeangebote, Kurzzeitpflegeangebote, wo man ja versucht, auch gemeinsam mit dem Versicherten, also dem Pflegebedürftigen und dem Angehörigen etwas Passendes zu finden. Aber wie Frau Hansen schon sagt, da gibt es deutliche regionale Unterschiede. Also wir machen ja wirklich die Pflegeberatung bundesweit und deshalb können wir das auch da ganz gut beantworten an der Stelle. Also Sie haben natürlich Ballungsgebiete, wo es auf der einen Seite viele Pflegedienste gibt, aber eben auch viele Pflegebedürftige. Sie haben dann Gebiete, die allein auf ihrer strukturellen Situation, Mecklenburg-Vorpommern, muss man an der Stelle eben leider mal sagen, großes Flächenland, wenig Einwohner, da ist ein Pflegedienst auch nicht so einfach, um die Ecke zu finden. Also das sind wirklich so diese akute Ereignisse, wo man dann höchstens versuchen kann, gemeinsam mit dem Klienten und dann vielleicht aber auch mit dem einen oder anderen Pferdefuß, also zum Beispiel eine etwas weiter entfernte Einrichtung zu wählen oder sowas, etwas zu finden. Und dann muss man dann im Nachgang, das ist dann immer so das, was man im Beratungsprozess feststellt, versuchen, diese Pflegesituation erneut ein bisschen aufzubauen und zu strukturieren. Also dann mit einem etwas größeren Zeithorizont.
Wenn Sie da jetzt Rat und Hilfe brauchen, schalten Sie sich bitte ein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Unsere kostenlose Telefonnummer ist die 00800 44644464. Ich wiederhole.
Kann ich da noch was ergänzen?
00800 44644464. Herr Schmid, gleich. Ich gebe nämlich noch die E-Mail-Adresse durch. marktplatz@deutschlandfunk.de. Da können Sie uns auch eine Mail schreiben, am besten auch mit Angabe Ihrer Telefonnummer. Vielen Dank. Und Herr Schmid, jetzt aus Frankfurt.
Ja, es ist mehrfach gesagt worden, es sind zu wenig Angebote zur Entlastung vorhanden und da muss dringend was passieren, nicht nur im Bereich der Kurzzeitpflege, sondern auch zum Beispiel im Bereich der Tagespflege. Ich habe also Tagespflegeeinrichtungen besucht, wo ich gesehen habe, dass selbst wenn nur an einem Tag ein zu pflegender Angehöriger dort untergebracht wird, dass das eine riesengroße Entlastung ist für die Situation zu Hause. Manche sind auch 2 oder 3 Tage in der Tagespflege, kommen da morgens hin, werden den ganzen Tag betreut. Es gibt ein gewisses Programm und eine Struktur und werden gegen Abend dann wieder nach Hause gebracht. Das ist eine riesengroße Entlastung. Problem ist aber, was vorher schon von beiden Vorrednern auch genannt wurde, richtigerweise, dass es eben auch in der Tagespflege viel zu wenig Plätze gibt. Und es ganz problematisch ist, eben dort einen Platz zu finden, gerade wenn man ihn dringend braucht. Deswegen wäre meine Forderung, ja, eben, dass da viele, viele neue Plätze geschaffen werden müssen.
Sie nehmen jetzt die Anmoderation ab zu unserem Beitrag von meiner Kollegin Theresa Bohrer, denn die hat sich für unseren Marktplatz umgeschaut in einer Tagespflegeeinrichtung des Kölner Roten Kreuzes und gemerkt, dass da ja jetzt sozusagen der letzten Stufe des Pflegestärkungsgesetzes Profiteure sozusagen da sind. Da sind sehr viele Demenzkranke und deren Angehörige können jetzt davon profitieren. Hier ist ihre Reportage von Theresa Bohrer.
So, wollen wir starten? Bingo? Okay. Ihr kennt alle die Spielregeln.
Ole, ole.
Wenn ihr Bingo habt, ganz laut rufen, Bingo!
Die Zeit für Spielen und Basteln beginnt. Nach einem gemeinsamen Frühstück und gymnastischen Bewegungsübungen.
Es dreht wieder ein G wie Gustav, die Nummer 50.
In der Tagespflege des Kölner Roten Kreuz ist der Ablauf konsequent geregelt. Eigentlich wird der 75-jährige Norbert Langer von Frau und Kindern zu Hause gepflegt. Doch einmal pro Woche wird er in der Tagespflege betreut.
Ich komme dann her, werde abgeholt und am späten Nachmittag bin ich dann wieder zu Hause. Und die Familie ist frei von mir den ganzen Tag.
Bis zu 15 Pflegebedürftige können werktags an dem 8-stündigen Programm teilnehmen. Zwischen dem Mittagessen und dem Kaffee am Nachmittag legen die Gäste noch eine Ruhepause ein. Obwohl sich das Angebot an Senioren aller Pflegegrade richtet, bemerkt Birgit Krämer, examinierte Pflegerin und stellvertretende Leiterin der Einrichtung, eine Gemeinsamkeit der Besucher.
Unsere Gäste haben meistens Pflegegrad 2, 3 oder 4. Der überwiegende Teil ist dement. Die sind meistens körperlich noch relativ fit. Nur halt vom Kopf her nicht mehr.
Und den linken Fuß nehmen. Jawohl.
Wo ja. Ist denn der linke Fuß?
Da, wo der Daumen rechts ist.
Da, wo der Daumen rechts ist, ne?
Im Sitzkreis kickt die Gruppe einen Schaumstoffball mit den Füßen von einer Person zur nächsten. Betreuerin Britta Wolf erklärt, es gehe hier mehr um Kognitives als um Körperliches.
Da geht es einfach. Also nicht um die Bewegung, sondern eben um das Verstehen von Begrifflichkeiten, von einfachsten Sachen, innen, außen, oben, unten. Also das ist schon ein Problem für viele.
Nur etwa die Hälfte der heute 10 Teilnehmer führt die Gymnastikübungen korrekt nach Anweisung durch. Die übrigen verwechseln Richtungsangaben oder machen komplett andere Bewegungen. Zwei Herren machen gar nicht mit, sondern dösen in der Runde. Marga Roschinski, die an Parkinson erkrankt ist, bemerkt, wie die kognitiven Fähigkeiten der Gruppe nachlassen.
Von all denen bin ich noch am besten dran, hier mit dem Kopf vor allen Dingen.
Die 88-Jährige wird von ihrer Tochter gepflegt. Nachdem sie mehrere Wochen wegen Urlaub jeden Tag zur Tagespflege kam, sind es jetzt nur noch Montag, Dienstag und Mittwoch. Die Kosten trägt je nach Pflegegrad die Pflegekasse.
Bei Pflegegrad 2 sind 2 Besuchstage in der Woche abgedeckt, bei Pflegegrad 3 3 Besuchstage in der Woche abgedeckt, so immer weiter, ne? Pflegegrad 4, 4.
Lediglich eine sogenannte Verpflegungspauschale von etwa 20 Euro pro Tag ist vom Patienten selbst zu tragen. Doch häufig kommen die, die es sich finanziell erlauben können, öfter als die Kasse aufgrund des Pflegegrads übernimmt. Die pflegenden Angehörigen, so beobachtet Birgit Krämer, werden jedenfalls erheblich entlastet.
Unsere Angehörigen sind natürlich dankbar, weil die meisten sind total überlastet zu Hause mit der Pflege ihrer Angehörigen.
Und auch die Gäste selbst machen in der Tagespflege einen zufriedenen Eindruck. Ihnen, so scheint es, gefällt das Konzept. Vor allem, weil es ihnen einen sozialen Austausch ermöglicht.
Wenn man alleine zu Hause ist und dann kommt es ins Grübeln, und so ist man unter Menschen.
Nicht einsam zu sein, das ist es, worauf es den meisten ankommt. Besonders auffällig, unabhängig vom gesundheitlichen Zustand, wurde in der Tagespflege jederzeit von Herzen gelacht.
Kichern, Lachen, Geselligkeit. Theresa Bohrer über die Tagespflege beim Kölner Roten Kreuz. Ja, da wird besonders geholfen. Vielleicht können wir doch mal bei diesem Thema Tagespflege die Lupe nehmen. Auch finanziell, Herr Schmid, indem dann nicht alles gegeneinander wieder mal verrechnet wird bei den verschiedenen Bausteinen der Pflegeversicherung?
Ja, genau. Die Tagespflege hat den ganz großen Vorteil, neben dem, wie wir jetzt im Einspieler gehört haben, für die Angehörigen und für den Pflegebedürftigen selber, dass diese Mittel aus der Pflegeversicherung eben noch hinzukommen. Und es wird ja genau gesagt, je nach Pflegegrad und gibt es eben zusätzliche Mittel, die eben nicht verrechnet werden, wie so häufig bei anderen Modellen, die wir in der Pflegeversicherung haben, sodass man also sagen kann, dass das nicht an den bisherigen Geldern, die ein Pflegebedürftiger bekommt, beziehungsweise die Angehörigen, wenn sie Pflegegeld bekommen, es eben wie gesagt keine Abzüge gibt, sondern dass das eben obendrauf kommt und dass es also eine zusätzliche Finanzierung über die Pflegeversicherung darstellt.
Man weiß auch natürlich, dass die Kosten je nach Ort, wo der Tagespflegeheimplatz, also die teilstationäre Pflege stattfindet, die Kosten da auch differieren bundesweit gesehen. Aber lassen Sie uns doch jetzt ruhig hier mal in der Runde die finanziellen Aspekte klären. Was kostet denn über den Monat gesehen am meisten? Diese Konstruktion Partner- und ambulanter Pflegedienst, zum Beispiel für die Medigabe, aber das geht ja dann wiederum oft auf Rezept vom Hausarzt. Ja, oder ist es in Gänsefüßchen, die Polen zieht ein, oder ist es dann doch mit Abstand immer das Pflegeheim? Was kostet am meisten? Frau Hansen.
Ja, also in der Regel, es ist tatsächlich ja von den Regionen und abhängig und von den Pflegesätzen, die verhandelt sind. Aber es ist meistens schon das Pflegeheim, was am teuersten ist. Denn da zahle ich schon sehr viel für die 24-Stunden-Betreuung, die ich da habe. Das heißt, da sind Pflegekräfte, da sind häufig noch Betreuungskräfte oder sollten Betreuungskräfte sein. Da ist in der Nacht jemand. Das heißt, da bezahle ich natürlich schon für diesen Service. Die Verpflegung ist vollständig vorhanden, häufig auch eben alles rund um die Wäscheversorgung etc. Das ist häufig dann doch teurer, als wenn ich mir so ein Pflegearrangement zu Hause schaffe. Das heißt, ich habe vielleicht 2-3 Tage Tagespflege, ich habe einen Pflegedienst, bekomme vielleicht noch etwas Kombinationsleistung, etwas Pflegegeld raus, habe die Betreuungsleistung von 125 Euro im Monat, die ich da noch rein kombinieren kann. Das heißt, da habe ich einfach mehr unterschiedliche Dinge. Ich darf aber nicht vergessen, der Organisationsaufwand dieses Pflegearrangements ist natürlich groß.
Ja, und wir haben jetzt ja schon ein Drittel unserer Sendung fast absolviert. Ein Stichwort ist noch nicht gefallen in dem Zusammenhang. Wem jetzt hier schon der Kopf sozusagen schwirrt oder raucht, Pflegestützpunkte nutzen, 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 ist das Ihr Appell hier?
Ja, also ich als Vertreter der Pflegeberatung sage natürlich unbedingt nutzen. Also man muss an der Stelle wirklich sagen, der Gesetzgeber hat ja wirklich, der Herr Schmidt hat das auch schon angeführt, viele Dinge berücksichtigt und noch nachträglich aufgenommen. Wir reden hier über ein Gesetz 1995 eingeführt, wo immer wieder dann nochmal etwas neu hinzugenommen worden ist. Also Frau Hansen hat eben schon von den Entlastungsleistungen gesprochen und so etwas. Aber häufig wissen die Menschen gar nicht, welche Ansprüche sie dort haben. Und ich habe eben ja schon auch mal ganz kurz angesprochen, wichtig ist dann tatsächlich gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen und dem Angehörigen daraus das beste Paket zu schnüren. Also es ist auch wirklich davon abhängig und aus den ganzen Gründen, die wir schon genannt haben, der Ort, wo ich mich befinde, das soziale Umfeld, was ich habe, der eine hat viele Angehörige, die sich darum kümmern können, der andere eben hat keine mehr und das sind alles Punkte, die da kombiniert werden müssen.
Frau Hansen, ganz kurz, wie finde ich meinen Ansprechpartner, der zugehende Beratung bei mir zu Hause macht?
Also Ansprechpartner ist natürlich immer die Pflegekasse, ganz klar, die haben einen Beratungsauftrag, die müssen kostenlos und unabhängig auch beraten. Zusätzlich zum Beispiel in NRW gibt es den sogenannten www.pflegewegweiser-nrw.de. Das ist ein Angebot, das ist ein Lotse, der lotst zu der richtigen Beratungsstelle, das ist jetzt regional nur für NRW, aber das baut sich hoffentlich dann auch in anderen Bundesländern noch auf. Das heißt, dort kann man anrufen und sich sagen lassen, wo ist denn die passende Beratungsstelle für mich vor Ort, wen rufe ich da an, damit die auch zu mir nach Hause kommen.
Und nicht nur einmalig.
Nicht nur einmalig, das kann auch eine begleitende Beratung sein, ganz klar. Und wir machen wirklich die Erfahrung, es rufen Leute an, die sind seit 6-7 Jahren in der Pflegesituation und haben noch nie eine Pflegeberatung in Anspruch genommen. Die wissen um die vielen Gelder und Unterstützungsmöglichkeiten gar nicht, die sie eigentlich haben. Und das ist sehr schade, da geht nämlich sehr, sehr viel Unterstützungskapazität verloren.
Ja, und wenn ich da noch ergänzen darf, also dieser Anspruch gesetzlich wie privat versichert, jeder hat ihn. Eine weitere Quelle, wo man sich da informieren kann, ist zum Beispiel eine Internetseite vom Zentrum Qualität in der Pflege. Dort gibt es auch eine Gesamtdatenbank, da gibt man nur seine Postleitzahl ein. Da findet man dann als gesetzlich Versicherter seinen Pflegestützpunkt oder halt eben uns als Privatversicherte.
Und unsere Sendung Marktplatz zum Thema Pflege daheim und im Heim. Bitte rufen Sie uns an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unter 00800. 0664 44 64 44 64 oder eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de schicken. Weiter geht es im Marktplatz rund ums Thema Pflege daheim und im Heim. Mit der Pflegereferentin Katharina Hansen von der Verbraucherzentrale NRW, mit Frank Herold von der Kompass Pflegeberatung der PKV und mit dem Pflegebuchautor Raimund Schmid zugeschaltet aus Frankfurt. Und Ihnen, Ihren Mails an marktplatz@deutschlandfunk.de oder anrufen unter der 00800 4464 4464. Ja, die Schnitt- und Schaltstelle, die alles entscheidet, der Pflegestützpunkt, die Erfahrung. Es gibt ja nun wirklich so viele Bausteine in der Pflegeversicherung. Es wird längst nicht alles abgerufen, was geht.
Also man muss an der Stelle, wie Herr Schmid das eben auch schon mal gesagt hat, die meisten Menschen werden immer noch zu Hause gepflegt, werden auch ausschließlich sogar dann in der Situation ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt. Also man kann das auch in den Leistungszahlen dann ablesen. Das Statistische Bundesamt wertet das auch aus. Und da ist es häufig schon mal dann der Punkt, da kann einfach, wenn denn ein Pflegedienst vorhanden ist, dieser Pflegedienst, der dann bei der einen oder anderen Maßnahme hilft und unterstützt, schon mal eine enorme Entlastung darstellen. Das ist dann wirklich dann schon im häuslichen Umfeld. Aber eben auch diese Dinge, die wir eben im Einspieler hatten, teilstationäre Pflege, wo ich wirklich mal einen Tag dann als pflegende Person für mich alleine habe, um zum Arzt zu gehen, vielleicht auch irgendeinem Hobby nachzugehen, das bringt einfach dann mal einen Punkt, wo ich von dieser Pflegeanspannung wegkomme.
Jetzt gibt es vielleicht Leistungen, die ich nicht vollumfänglich abrufen kann, aber das Pflegegeld, ja, ist mir das nur, Herr Schmiede, scheinbar sicher? Es gibt ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten in der Pflegeversicherung. Auf was muss ich alles achten, wenn ich denn mal nun die Begutachtung habe, einen Pflegegrad erhalten habe, zum Beispiel eben vom MDK oder von Medicproof als Privatversicherte? Auf was muss ich dann achten, damit das Pflegegeld regelmäßig weitergezahlt wird?
Ja, ich muss zu Hause schon dafür sorgen, dass die Pflege des Angehörigen auch wirklich in vollem Umfang sichergestellt ist. Und das wird ja dann immer wieder auch überprüft. Und je nach Pflegegrad gibt es dann eben bis zum maximal Pflegegrad 5 eben dann die entsprechende Unterstützung über die Pflegeversicherung.
Und da gibt es Besuchsintervalle, Kontrollen sozusagen?
Ja, es gibt ja, wie schon vorher gesagt wurde, immer wieder regelmäßig eine Pflegeberatung, die auch dann zu Hause durchgeführt wird und wo dann eben der Status quo immer wieder erhoben wird, ob es noch so weitergeht, ob es noch so weiterlaufen kann oder nicht oder ob was geändert werden muss. Das Problem, das ich aber bei meinen vielen Vorortbesuchen gesehen habe, ist eigentlich nicht so sehr, sind nicht so sehr die Angehörigen, die sich zwar häufig aufopfern, aber doch all das Beste geben, sondern häufig der Pflegebedürftige selber, die häufig nicht bereit sind, irgendwelche Alternativen in Anspruch zu nehmen, weil sie eben, keiner will eigentlich von zu Hause zunächst mal weg, sondern jeder sagt, ich will so lang wie möglich zu Hause bleiben und ich will weder in eine teilstationäre noch in eine stationäre Versorgung übersiedeln, wenn es nur irgendwie geht. Und da ist auch manchmal so ein bisschen so eine Altersstarrheit und Altersborniertheit, die damit ins Spiel kommt und die häufig flexiblere und bessere Lösungen für alle Beteiligten eben ausschließt. Und da müssen die Angehörigen eben dann schon auch mal auf den Putz hauen und Druck machen und müssen sagen, du musst einfach jetzt eben über den Weg der Kurzzeitpflege einfach mal zu probieren. Du musst einfach mal eine Alternative ausprobieren, damit wir da in Zukunft eine bessere Lösung für uns alle finden.
Das nehme ich hier mal in unsere Kölner Diskussionsrunde rein. Das ist ja quasi dann die Gutachtersituation, in der so vieles dann zusammenkommt. Die Weltsichten der Pflegenden und der Zupflegenden. Wie ist denn das jetzt nur? Ihre Erfahrung auch, Herr Herold, wie gehen Sie damit um?
Also man muss an der Stelle sagen, also Herr Schmid hat auf der einen Seite natürlich auch unbedingt recht. Also es ist so, alle wollen zu Hause bleiben, möglichst lange. Heim ist immer noch so ein Damoklesschwert, was man an der Stelle sieht. Auf der anderen Seite kann dann aber auch genau, also das heißt nicht mehr Kontrollpflege, um darauf nochmal zurückzukommen. So hieß es tatsächlich früher mal. Heute ist es wirklich ein Beratungseinsatz. Der Ansatz hat sich geändert. Und das kann dann auch so dieser Punkt sein, also dieser Einstieg sein in die Möglichkeit, auch dem Pflegebedürftigen aufzuzeigen. Also deine Angehörige macht das super, die macht das sehr, sehr gut. Aber wenn das so weitergeht, schafft sie das irgendwann nicht mehr. Und dann zeigt man und einer außenstehenden Person, also auf den Putzhauen, da verhärten sich unter Umständen dann auch die Fronten wieder. Da ist es dann häufig so, dass dann der Pflegeberater, ob er jetzt vom Pflegestützpunkt oder vom Kompass kommt, nochmal als außenstehende Person dann einen ganz anderen Zugang findet, weil er eben auf einer neutralen Basis andere Möglichkeiten aufzeigt. Und da geht es auch gerade darum, nur noch den einen Satz, wenn man das dann einmal in Anspruch genommen hat, das hat die teilstationäre Pflege, der Claim eben ja auch nochmal gezeigt, wenn man das mal gemacht hat, merkt man auch, das macht mir selber Spaß. Also das ist auch etwas, was dann für mich selber auch nochmal Abwechslung bringt.
Frau Hansen?
Ja, ich wollte noch hinzufügen, also das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die Pflegeperson, die Hauptpflegeperson von jetzt auf gleich ausfällt. Durch einen Nervenzusammenbruch oder auch körperliche Zusammenbrüche. Es kann ja durchaus auch zu schwersten Rückenproblemen oder Ähnlichem kommen bei Überforderung. Und dann muss in einer Hauruck-Aktion plötzlich eine andere Versorgungsform gefunden werden, weil es zu Hause einfach nicht mehr geht. Das heißt, da muss Vorsorge getroffen werden. Ja, das ist ja wie ein zusätzlicher Job, den jemand macht, wenn er einen Angehörigen pflegt. Inzwischen gibt es viele Menschen, die haben kleine Kinder, pflegen noch die Eltern oder Schwiegereltern und gehen noch arbeiten. Dass da Entlastung geschaffen werden muss, und zwar frühzeitig, am besten von Anfang an, ist ja vollkommen klar. Ansonsten ist der Pflegebedürftige nachher mal in der Situation, dass er innerhalb von 2 Tagen in irgendein Heim kommen muss. Und das wird natürlich sehr schwierig.
Hier an der Stelle kann sich einschalten unser erster Hörer. Ich begrüße Herrn Schmalz aus Rudolstadt, also Thüringen. Hallo Herr Schmalz nach Thüringen.
Ja, hallo.
Was ist Ihr Anliegen, Ihr Beitrag für unsere Pflegesendung?
Ja, ganz kurz unsere Situation. Wir sind eine Familie, haben 3 Kinder großgezogen, hatten um der Jahrtausendwende rum 2 Pflegefälle, Schwiegervater und Schwiegermutter. Wo der Schwiegervater dann verstorben ist, dann hatten wir die Schwiegermutter noch 10 Jahre in der Demenzpflege im Haus alles. Meine Frau hat berufstätig halbtags nur arbeiten können. Wir konnten nie eine Auszeit nehmen, nie einen Urlaub, aus verschiedensten Gründen heraus. Und jetzt ist der Fall, 2014 Schwiegermutter verstorben. Meine Frau weiterhin gearbeitet, aber massiv in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt durch die Dauerbelastung. Das Ende vom Lied war, wir haben jetzt aufgrund von verschiedensten gesundheitlichen Einschränkungen einen Kurantrag gestellt über die Ärztin, um das abzufangen, weil die Problematik Ausfall auf dem Arbeitsplatz immer mehr prekär wurde. Die Antwort vom Rententräger hieß, ja, nicht krank genug, nicht schlimm genug, abgelehnt.
Herr Schmalz, ich gebe das mal in die Runde. Ihre Schilderung ist ja auch eine Art Mahnung. Die Kur steht oft, nehme ich mal an, am Ende. Frau Hansen, was gibt es für Zwischenschritte oder auch eben der Weg zur Kur? Sie raten oft auch zum Widerspruch, das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt. Auch so ein Gutachten des MDKs oder von Medikproof muss man nicht unwidersprochen hinnehmen. Da gibt es auch wirklich hohe Widerspruchsraten und Erfolgsquoten von ungefähr knapp einem Drittel. Ja, also sich wehren, was ist der richtige Weg dahin?
Also der richtige Weg in so einer Extremsituation ist auf jeden Fall rechtzeitig eine Kur zu machen. Das heißt nicht erst, wenn die Pflegesituation schon abgeschlossen ist und man alle Akkus vollkommen leer gezogen hat, sondern das rechtzeitig zu tun. Das heißt in einer Pflegesituation, wenn man merkt, körperlich, psychisch schaffe ich das einfach nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Es gibt inzwischen sogar Angebote, wo man den Pflegebedürftigen mitnehmen kann zur Kur. Das heißt, gerade bei Demenzkranken hat man ja häufig das Problem, fällt die Bezugsperson weg, verschlimmert sich die gesamte Pflegesituation. Jetzt gibt es aber auch schon Reha-Angebote, wo man den Pflegebedürftigen sogar mitnehmen kann. und der pflegende Angehörige entsprechend einige Wochen selbst umsorgt wird und entsprechende Reha-Angebote bekommt. Das sollte man frühzeitig machen. Und abgesehen von der Reha gilt es natürlich, sehr frühzeitig Tagespflegeangebote in Anspruch zu nehmen, einen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen. Also all das, was unser System eigentlich bietet, Leistungssystem, frühzeitig anzugehen, damit es genau zu der Situation, in der Ihre Frau ist, Herr Schmalz, gar nicht erst kommt.
Hätte denn die Pflegekasse in all den Jahren irgendwie mehr in die Pflicht genommen werden können, also auch als Helfer in der ganzen Situation?
Man kann natürlich schon sagen, wer dermaßen eingespannt ist durch die Pflege von pflegenden Angehörigen, sollte in der Pflegeberatung auf die Entlastungsangebote hingewiesen werden. Also das kann man schon erwarten. Nun ist natürlich die Frage, ist die Familie zur Pflegeberatung gegangen? Aber das ist ganz klar. Also pflegende Angehörige machen einen sehr, sehr anstrengenden Job und da sollte die Pflegeberatung das schon leisten, frühzeitig darauf hinzuweisen.
Ich frage nochmal nach, Herr Schmalz, so im Rückblick. Sie sagen ja, 2014 waren Sie dann alle Waisen. Was hätten Sie anders gemacht?
Das Problem war, dass wir ja die häusliche Pflege mit in Anspruch genommen haben von den Trägern hier. Wir hatten auch Beratung, aber eine Möglichkeit, hier rauszugehen, Auszeit zu nehmen, war einfach aufgrund der gesamten Umstände, die ich nicht weiter ausführen will, gar nicht möglich. Und das Leersaugen der Akkus, das wird einem immer erst im Nachgang bewusst, dass man am Ende ist, was mir ja selbst persönlich 2014 passiert ist, dass ich bin verrentet worden aufgrund von Extrembelastungen. Und eine Rente, eine EU-Rente bekommt man nicht umsonst. Und das spielt an der ganzen Situation auch noch mit rein.
EU mal nicht an Brüssel denken, sondern Erwerbsunfähigkeit.
Was ja, macht? Ja, genau.
Ja, Dankeschön, Herr Schmalz, für Ihr sich einschalten bei uns hier. Was macht in diesem ganzen Zusammenhang, es klingt so ein bisschen mickrig, ist es aber vielleicht auch gar nicht, wenn es mal klappt, die 125 Euro im Monat, der Entlastungsbetrag, den gibt es ja auch ziemlich schnell, da muss der Pflegegrad nicht so besonders hoch sein. Herr Schmid, wie komme ich daran? Was kann der im Idealfall leisten?
Ja, die bekommt man schon beim sehr niedrigen Pflegegrad, das ist richtig, ja. Und wenn es sonst eben über das Pflegegeld oder über eine niedrige Einstufung beim Pflegegrad relativ wenig Unterstützung gibt, kann man den eben in Anspruch nehmen und relativ niedrigschwellig, relativ einfach. Es kann einfach für entlastende Dienste, Einkaufshilfen, für eine Betreuungskraft, die mal kurz kommt, oder auch für andere Dinge eingesetzt werden. Man ist da relativ flexibel. Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass dieser Betrag nur auch für viele ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein ist, weil es natürlich auch nicht ein besonders hoher Betrag ist, der dort eingesetzt wird. Hilft aber doch natürlich, jeder Baustein hilft weiter und dieser Entlastungsbetrag, der eben immer hinzukommt, hilft eben auch schon weiter.
Für das Gesamtkonstrukt für unser Land ambulant vor stationär, das ist ja so die Maxime, muss man sagen, im Augenblick. Das sieht man auch bei der Diskussion rund um die Kostenexplosion. Aber es gibt ja auch, sprechen wir es an dieser Stelle mal mit Ihnen, Frau Hansen, von der Verbraucherzentrale NRW an, den Pflegedienst Schwarzes Schaf. Da gibt es Abtretungserklärungen, man muss sich doch aufpassen, dass nicht auf einmal zum Beispiel diese 125 Euro Entlastungsbetrag ja irgendwie schon weg sind und abgerechnet werden, aber ich habe nichts davon als Pflegefamilie.
Ja, also man muss sagen, der Papierkram, nennen wir ihn mal so, also eine extreme zusätzliche Belastung häufig für die Familien ist. Das heißt, die Entlastungsbeträge, Verhinderungspflege, das sind häufig auch Leistungen, wo ich erstmal das Geld selber ausgebe und es mir nachher von der Pflegekasse zurückhole. Ja, so wie der Pflegedienst direkt abrechnet, so kann man eben auch entsprechend eine Abtretungserklärung unterschreiben. Das machen viele Pflegedienste und Betreuungsdienste dann auch sehr seriös und rechnen vernünftig ab. Wir haben aber allerdings bei der Verbraucherzentrale auch schon Fälle gehabt, wo dann Pflegedienste diverse Töpfe, nennen wir es mal so, Finanzierungstöpfe leergeräumt haben und die Angehörigen, als sie dann im Sommer in Urlaub fahren wollten und die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen wollten, gemerkt haben, der Topf der Verhinderungspflege wurde schon längst geleert sozusagen von einem entsprechenden Pflegedienst. Und die Angehörigen bekommen häufig gar nicht mit, was dann der Pflegebedürftige dort an Zeitzetteln unterschreibt. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Man kann die durchaus unterschreiben. Man sollte sich aber dann ruhig alle 2 Monate von seiner Pflegekasse mal einen Auszug geben lassen, wie viele Leistungen wurden denn schon abgerufen. Das hilft dann einfach, um den Überblick zu behalten.
Und für diesen Überblick, Herr Herold, Sie machen ja bei der Kompass Telefonberatung da ja auch konkrete Hilfestellungen. Welche Fristen gelten denn da, wenn ich dann eben rückwirkend abrechnen kann, Leistungen, die ich mir schon erstmal selber geholt habe?
Die Fristen sind erstmal gesetzlich festgelegt, die Verjährungsfristen, die ich da einhalten muss. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, dass man natürlich im Auge behalten muss, es gibt dann Ansprüche, die so aufs Jahr hochgerechnet in Anspruch zu nehmen sind, die man zum Teil, die Entlastungsleistung zum Beispiel, ins nächste Halbjahr mitnehmen kann, aber die dann zum 30.06. verjähren. Das sind also so Punkte, wo man Frau Hansen nur zustimmen kann. Jetzt sind wir als Pflegeberatung für die Privaten, da ist es nochmal mehr so, derjenige, der privat versichert ist, kennt das, er muss seine Sachen sowieso immer erstmal vorbezahlen, bei der Versicherung einreichen. Das ist also ein enormer Verwaltungsaufwand, den man da berücksichtigen muss. Und da gelten dann auch unterschiedliche Fristen. Wenn man dann noch beihilfeberechtigt ist, dann gelten nicht 3 oder 4 Jahre, sondern es gilt ein Jahr, wo man Leistungen nur geltend machen kann. Und das sind alles so Punkte, die man hier wirklich nur anreißen kann, wo man dann sagen muss, da such dir bitte jemand, der dich berät. Also es ist tatsächlich so, dass man längere Fristen hat, 3 Jahre, 4 Jahre, wie gesagt, bei der Beihilfe aber deutlich kürzer. Und das kann man alleine fast nicht im Kopf behalten. Da sollte man dieses Angebot nutzen, was der Gesetzgeber da eben auch eingerichtet hat mit Pflegeberatung.
Ich hätte da noch einen konkreten Tipp. Und zwar, der ist noch gar nicht genannt worden. Wer sich wirklich sehr gut auskennt, das habe ich also auf meinen vielen Recherchen und Terminen schon immer wieder gesehen, sind die Mitarbeiterinnen in den Sozialstationen, die eben ja meistens die ambulante Pflege zu Hause bewerkstelligen, die machen nicht nur diese reine Pflege, sondern die kennen sich auch in der Gesetzgebung unglaublich gut aus und können und unterstützen häufig die Angehörigen auch bei Antragstellungen und bei Ausfüllen von Formularen und bei Überlegungen, was wird jetzt mit was verrechnet und wo wird was abgezogen, wenn ich die Leistung in Anspruch nehme. Da kennen die sich wirklich prima aus und bieten das häufig auch an, trotz ihrer Zeitnot, die sie haben. Und die pflegenden Angehörigen sollten dieses Potenzial unbedingt nutzen.
Danke, Herr Schmid. Ja, Klaus Häber aus Baden-Württemberg, Sie rufen uns an. Sozialstation, hat die Ihnen auch schon geholfen in Ihrem Pflegefall?
Ja, also die Station, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also wir sind hier aufgeräumt, nenne ich es mal, eingerichtet. Wir haben im Ort eine ambulante Krankenpflege.
In Großbettlingen?
Ja, AKP, mit gutem Ruf und aus unserer Sicht auch mit viel Kompetenz für die Posten, die jetzt gerade so angesprochen wurden. Von dort aus werden wir hier also versorgt mit Maßnahmen, wie zum Beispiel das Duschen oder mit auch Bewegungsübungen oder Putzen. Ja, zum Beispiel.
Und das betrifft Ihre Ehefrau und Sie pflegen ja da auch mit. Wie ist da so der Mix? Sind Sie zufrieden oder drückt der Schuh?
Doch, wir sind alle sehr zufrieden.
Was sind, ist Ihr Tipp? Wie haben Sie das hingekriegt? Erzählen Sie von dem Idealfall aus Baden-Württemberg.
Wir sind wirklich sehr zufrieden, die Ansprechmöglichkeiten. Und das Ganze ist also ausgerechnet in unserem Ort stationiert, sodass man da schnell auch mal Auge in Auge sprechen kann.
Ihre Ehefrau hat Pflegegrad 4 und welche Leistungen helfen Ihnen konkret pro Monat, die dann auch mit der Pflegeversicherung abgerechnet werden?
Also die Leistungen von denen sind einmal diese Duschen, also hygienische Dinge, dann das Putzen, auch Wäsche waschen findet mit rein, dann mehr kann ich im Moment jetzt nicht aufzählen.
Aber Ihre Frau will sich, glaube ich, einschalten.
Ja, die sagt, dass wir das Putzen selber zahlen. Das ist aber nicht ganz zutreffend. Die AKP, also diese Instanz, die rechnet mit der Krankenkasse ab und hat eine Liste von Aktivitäten. Die ist dokumentiert. So, und dann gibt es eben außerdem auf unserer privaten Seite eine Hilfe, die sogar bis hin zum mal Kartenspielen oder Vorlesen oder sowas geht.
Da sind Sie sehr gut organisiert, wenn ich das sagen darf. Das klingt wirklich toll.
Wir sind eigentlich auch gut drauf. Es ist nur mengenmäßig so, dass eben die alle nicht endlos Zeit haben und dann bleibt viel bei mir hängen. Ne?
Und um mal nachzufragen, vielen Dank für Ihre Schilderung, Herr Häber. Was ist denn mit der privaten Kartenspielsituation? Das klingt so ein bisschen wie ganz früher der Zivi, der vielleicht dafür auch mal gedacht worden ist, aber mit dem Entlastungsbetrag hat das alles auch nichts zu tun?
Das kommt ganz drauf an. Man kann das durchaus, gibt es auch Möglichkeiten. Das ist eine Länderregelung. Also das ist Landesrecht und jedes Land hat da eine Verordnung, eine entsprechende, die sich mit diesen Entlastungsleistungen beschäftigt. Das heißt, da muss man dann in das jeweilige Bundesland gucken. Aber es gibt durchaus zum Beispiel ehrenamtliche Organisationen, Nachbarschaftshilfe oder Ähnliches, die sich auch genau damit beschäftigen. Das heißt, die wirklich mal mit einem Stück Kuchen Freitagnachmittags vorbeikommen zum Kartenspielen oder zum Vorlesen oder Ähnliches. Und das darf man nicht vernachlässigen. Also es geht ja nicht nur darum, dass jemand geduscht wird und was zu essen bekommt, sondern es geht ja darum, auch ein soziales Umfeld weiter zu schaffen, auch wenn die Person das Haus nicht mehr verlassen kann. Denn es soll ja ein lebenswertes Leben zu Hause sein. Und da gehört dann auch mal das Kartenspielen und Kaffee trinken mit Ehrenamtlichen oder Leuten aus der Nachbarschaft dazu.
Das ist eine konkrete Tat, die hilft und nicht nur ein Tipp. Wir können hier im Radio natürlich erstmal nur Tipps geben. Ich habe hier auch Bücher vor mir liegen von der Verbraucherzentrale und der ZDF Wieso gemacht. Geschrieben ist Pflegefall, was tun? Schritt für Schritt zur guten Pflege. Und eben nochmal der Titel von Ihnen, Herr Schmid, 12 Wege zu guter Pflege, so heißt ja Ihr Buch. Deshalb frage ich an dem Punkt hier mal Herrn Herold und Sie, Herr Schmid, was ist denn das Gegenteil? Klar, alle wollen gute Pflege, aber was ist denn das Gegenteil? Die defizitäre Pflege?
Ja, also ich war im Pflegeheim, das sind ja immer Beispiele, die in der Presse hochgespielt werden, wenn irgendwelche Skandale in was die Versorgung betrifft, im Pflegeheim stattfinden. Und schlechte Pflege gibt es in der Tat. Auch die habe ich erlebt. Ich habe sie aber nicht so oft erlebt, wie ich das befürchtet hatte, weil ich einfach gesehen habe, dass in der Praxis wirklich alle das Beste zu erreichen versuchen und wirklich das Bestmögliche tun. Ich war aber zum Beispiel in einem Pflegeheim, wo es wirklich so war, dass eine bettlägerische Patientin, wir haben das also auch selbst getestet, mit dem Hausarzt und mit der Betreuungskraft zusammen in dem Zimmer gewesen, die hatte den Knopf gedrückt, weil sie eben was wollte und 10 oder 15 Minuten lang keine Pflegekraft gekommen ist. Niemand sich gemeldet hat, niemand sich gerührt hat. Man stellt sich jetzt mal die Extremsituation vor. Es gibt ein akutes medizinisches oder pflegenotwendiges Ereignis. Man drückt den Knopf, dazu ist er ja da und es kommt eine Viertelstunde niemand. Das kann dann bis zum Tod führen. Und das sind natürlich Dinge, die überhaupt nicht gehen. Und das ist natürlich schon dann nicht nur eine schlechte, sondern eine miserable Pflege.
Herold?
Ja, ich kann Herrn Schmid da an der Stelle auch nur zustimmen. Also es gibt Fälle in der Tat. Er hat gesagt, skandaliert, aber also es wird dann eben in der Presse auch entsprechend aufgegriffen. Aber ich glaube auch, dass man da das bestimmt nicht pauschal über die Bundesrepublik sagen kann. Also unsere Pflegeberater sind im letzten Jahr bei sehr vielen Menschen zu Hause gewesen, haben dort eben sich tatsächlich dann vor Ort diesen Eindruck von der Pflegesituation verschaffen können. Zum Teil gehen wir auch ins Pflegeheim und beraten dort, wobei dort natürlich zwangsläufig weniger Fragen auftreten, weil die Situation, die organisiert werden muss, nicht so komplex ist. Und man muss da an der Stelle sagen, der größte Anteil der Menschen, die in der Pflege in Deutschland tätig sind, der ist enorm engagiert. Also genau da liegt ja auch häufig dann die Problematik, ja. Warum die Menschen dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann sagen, die dort arbeiten, ich kann einfach nicht mehr, weil die ja auch, ich will nicht sagen mit den Menschen mitleiden, aber ein enormes eigenes Engagement mitbringen.
Welche Hilfe für Hilfsbedürftige in dem Sinne, professionelle Helfer gibt es da?
Wenn es dann mal zu solchen Situationen kommt, ja, also da gibt es wirklich vielfältige Dinge. Es gibt dann eben zum Beispiel die Heimaufsicht, wenn ich mit irgendwelchen Dingen nicht einverstanden bin, wenn ich das wahrnehme als Angehöriger, der seinen zu Pflegenden dort besucht und dann sagt, das geht gar nicht, was ich hier vorfinde, dann wendet man sich dementsprechend in den Ländern zum Beispiel eben an die Heimaufsicht. Man kann
ich meinte jetzt aber mehr so die Pflegekräfte. Welche Hilfe geben Sie da innerhalb des Versicherungssystems oder ist das dann nur Arbeitgeberseite?
Das ist die Arbeitgeberseite tatsächlich, ja. Und wir leiden ja momentan alle, das wissen wir ja, unter einem enormen Fachkräftemangel in Deutschland im Bereich der Pflege. Und das kriegen natürlich auch die Pflegekräfte, insbesondere in den Pflegeheimen, zu spüren. Das heißt, die machen Extraschichten, die werden wegen Krankheit angerufen, die müssen nachts einspringen und so weiter. Dass man das nicht über einen langen Zeitraum schaffen kann, ist, glaube ich, klar.
Ich meine, an der Stelle muss man auch sagen, der Gesetzgeber versucht ja auch dort etwas zu machen, also und dementsprechend.
Hilfe für hilfsbedürftige Pflege daheim und im Heim ist unser Thema. Unser Marktplatz geht gleich nach den Nachrichten weiter.
Deutschlandfunk, Marktplatz.
Hilfe für Hilfsbedürftige. Pflege daheim und im Heim mit Henning Hubert am Mikrofon und mit den Experten Frank Herold von der Kompass Pflegeberatung, mit dem Pflegebuchautor Raimund Schmid, zugeschaltet aus Frankfurt, und hier mit der Referentin Pflege bei der Verbraucherzentrale NRW, Katharina Hansen. Gleich verstärken wird mich mein Kollege Thomas Meiner, der hat einen ganzen dicken Stapel E-Mails mitgebracht, aber wir wollen mal nach Darmstadt noch per Telefon gehen zu Frau Kerr. Sie suchen jetzt mal nicht Hilfe für Ihre Eltern, sondern Sie gucken nach Hilfe für eines Ihrer Kinder.
Nächste Korrektur, mein Name ist nicht Kersten, sondern Korsten. Mhm. Ja, wir haben einen jungen Adoptivsohn, 18 Jahre alt. Und er leidet unter schwerem Kanner-Autismus. Er ist auch geistig schwer behindert. Kann sehr schlecht sprechen. Und die Situation ist so, dass wir ihn, als Satan ein sehr kleines Kind ist, großziehen und uns um ihn kümmern. Wir stellen fest, nachdem er 18 ist, die Lage war vorher schon sehr kompliziert, aber nachdem er 18 geworden ist, letztes Jahr im September, ist die Lage weitaus komplizierter geworden, aus drei Gründen. Erstens, Kurzzeitpflege für geistig behinderte Erwachsene, juristische Erwachsene, aber jugendliche Erwachsene, ist auch im Ballungsgebiet Rhein-Main nicht zu finden. Es gibt keine Plätze, die so ausgestattet sind, dass ein junger Autist mit Selbst- und Fremdgefährdungsneigungen da gepflegt werden kann. Wir suchen seit 6 Jahren sehr intensiv nach einer guten Einrichtung, in der er leben kann, und finden keine bis jetzt. Wir haben jetzt die vage Aussicht, dass es vielleicht nächstes Jahr klappt, aber die Suche bis Anfang des Jahres war völlig erfolglos. Also Kurzzeitpflegeplätze gibt es keine für junge Erwachsene, geistig Behinderte. Zweitens, wir haben in dieser Situation natürlich in sehr guter Kooperation, muss ich sagen, mit der Pflegekasse und dem Jugendamt jetzt sozusagen unsere eigene Pflege organisiert und haben Selbstpflegekräfte eingestellt auf der Basis eines persönlichen Budgets. Und wir haben in diesem Kontext natürlich das Problem, dass wir sehr gut passende Pflegekräfte brauchen, weil der Umgang mit schwerem Autismus ist sehr kompliziert. Wir haben eine Georgierin, der Junge ist auch in Georgien von uns adoptiert worden, da habe ich in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Wir haben eine georgische Pflegerin schon lange bei uns und deren Freundin, ebenfalls Georgierin, um deren Arbeitsgenehmigung haben wir gebeten, weil sie sehr, sehr gut mit dem Jungen umgehen kann. Das haben wir bei Ferienaufenthalten hier festgestellt. Und das Ausländeramt hat die Anfrage erstmal ein halbes Jahr liegen lassen. Und dann gestern hat die Arbeitsagentur das Ansinnen abgelehnt, mit der Begründung, dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage, obwohl wir auch eine Stellungnahme sehr ausführlich des Autismusinstituts, das unseren Jungen betreut, beigelegt haben.
Frau Korsten, ich muss das hier mal schildern, weil wir hören uns ja nur, ich blicke hier im Prinzip ja auch wirklich in mitfühlende, aber auch ein bisschen ratlose Gesichter an dem Punkt. Und trotzdem wende ich mich an Frau Hansen von der Verbraucherzentrale. Oder Herr Schmid, Sie haben
es. Ja, ich könnte dazu schon was sagen. Also es ist genau, Sie haben genau das Problem aufgezeigt. Ich war ja bei meinen Besuchen in den Pflegeheimen total schockiert darüber, dass dort nicht nur alte und demente Menschen liegen, sondern das war überrascht, wie viele jüngere Menschen dort auch behandelt werden. Das sind zum Beispiel solche junge Menschen, wie jetzt in Ihrem Fall, die eine Behinderung haben, eine Entwicklungsstörung haben, wo man keine andere Wahl hat als eine Unterbringung in einem Pflegeheim, weil es wirklich keine Alternative gibt. Genauso auch für jüngere Menschen, die zum Beispiel einen schweren Unfall erlitten haben, die querschnittsgelähmt sind, vom Kopf runter zum Beispiel, habe ich auch einige Fälle gesehen, die eigentlich in so einem Pflegeheim gar nichts zu suchen haben, aber trotzdem in so einem Pflegeheim untergebracht werden müssen, weil sie intensiv gepflegt werden müssen und weil es für jüngere Menschen keine Einrichtungen gibt, wo dort eine adäquate Versorgung zum Beispiel eben auch für ihren Sohn stattfinden kann. Deswegen muss die ultimative Forderung lauten, unbedingt solche Einrichtungen mehr zu schaffen, wo auch jüngere Menschen, die eine ganz andere Ansprache, eine ganz andere Pflege und eine ganz andere Zuwendung brauchen, als alte und demente Menschen, die zu schaffen, weil wir die dringend benötigen.
Generell empfehlen Sie in Ihrem Buch ja schon auch Situationen doch mal auch zu wagen, wo sich so mischt, ja, wo vielleicht auch psychische Erkrankungen sich mischen mit Leuten, die sehr still geworden sind im Leben, dass das so zu einer Wiederbelebung führen kann. Vielleicht noch in Richtung Frau Korsten noch ein Tipp hier von der Verbraucherzentrale von Frau Hansen.
Ja, ich kann erstmal Herrn Schmid zustimmen. Die Versorgungssituation für jüngere Pflegebedürftige ist größtenteils sehr, sehr schlecht. Im Arbeitsrecht kann ich Ihnen da tatsächlich auch nicht weiterhelfen, aber vielleicht schauen Sie auch nochmal, ob es nicht in der Gegend irgendwelche geeigneten Wohngemeinschaften gibt. Auch dort gründet sich was. Vielleicht können Sie sich auch mit anderen Eltern noch zusammenfinden, die in ähnlichen Situationen sind und machen eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft auf, die Sie dann aufziehen. Also vielleicht denken Sie auch in diese Richtung nochmal, dass die Last auch des Einstellens von Pflegekräften und so nicht ganz alleine bei Ihnen liegt, sondern dass man sich vielleicht doch noch mit anderen zusammenschließt. Das wäre mein Tipp, den ich hätte.
Und abschließend Herr Herold.
Ja, eine Ergänzung an der Stelle noch, die Ihnen vielleicht auch weiterhelfen kann. Also es ist auch inzwischen so, dass man da nicht mehr nur auf die Kurzzeitpflegeeinrichtung festgelegt wäre, sondern gerade für diese jüngeren Menschen, denn in der Tat ist es in der vollstationären Pflege häufig so, da trifft man nur alte Menschen an, dass es eben auch möglich ist, in Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen zu gehen. Also auch dort kann man dann mal vorstellig werden und fragen, ob es dort die Möglichkeit einer kurzzeitigen Unterbringung gibt. Also das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, der Ihnen da vielleicht jetzt in der aktuellen Situation helfen kann.
Und ich schwenke mal erstmals auch zu den, vielen Dank erstmal Frau Korsten aus Darmstadt, zu den Hörer-E-Mails, die uns ja nun auch massenhaft erreicht haben. Thomas Meinert.
Ja, Frau Seidel aus München pflegt ihren Mann in Vollpflege. Er hat Pflegegrad 4 und er möchte gerne mal ausprobieren, in eine Tagespflege zu kommen. Es gibt in München eine ganz große Einrichtung, die hat 1200 Plätze. Die würden ihn auch nehmen, aber sie haben kein Behindertenfahrzeug, um ihn im Rollstuhl zu transportieren. Kann es wirklich an dem Behindertenfahrzeug scheitern?
Ja, die ganze praktische Phalanx haben wir noch gar nicht besprochen. Badumbau, Bettenlifter, Badewannenlifter, Bett rein, raushilfe. Ja, Herr Herold, und das Auto.
Und das Auto. Also gerade an der Stelle muss man sagen, wenn dann diese Einrichtung, die man da gefunden hat und die auch einen Platz frei hätte, keinen Fahrdienst anbietet oder eben keinen, den ich nutzen kann aufgrund eines Rollstuhls, wie es in diesem Fall dann so ist, dann kann ich auch mir einen entsprechenden anderen Fahrdienst suchen. Also ich kriege dann natürlich zwei Rechnungen, das ist ganz klar, aber diese würde dann mit über den Satz, der ja für die teilstationäre Pflege zur Verfügung steht, abgerechnet. Also sie ist dann nicht darauf festgelegt, dass es unbedingt auch der Fahrdienst dieses Anbieters sein muss. Dann muss man sich an einen entsprechenden Anbieter wenden.
Es ist ja ganz wichtig, dass wir hier über die menschlichen Hilfen hier die ganze Zeit gesprochen haben bislang. Aber welches Budget habe ich denn für diese ganzen Sachleistungen auch zur Verfügung? Denn wenn mal der Elektriker die ganzen Stolperfallen hier, die Verlängerungskabel mal aus der Wohnung raustut, da haben ja alle Interesse dran.
Also das wäre jetzt explizit gefragt für die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Da ist es zum Beispiel so, dass die Pflegeversicherung Kosten bezuschusst. Also es geht da auch darum, bis zu Maximalbeträgen 4.000 Euro pro Maßnahme. Das ist jetzt auch nicht auf einen Zeitraum begrenzt, sondern wirklich auf eine aktuelle Pflegesituation. Da sagt der Gutachter, bei dir jetzt zum Beispiel die Kabel müssen weg oder auch Treppenstufen, Stolperfallen oder sowas müssen entfernt werden. Dann gibt es Türschwellen, die eingebaut werden können und sowas. Und das wird begutachtet. Der Gutachter sagt dann, das und das ist notwendig und erforderlich. Und dann beteiligt sich dann bis zu 4.000 Euro. Da ist dann erstmal die Obergrenze die Versicherung. Und es ist dann aber auch so, wenn sich meine Pflegesituation ändern sollte, also ich dann vielleicht nicht mehr mobil auf den Beinen bin, sondern ich einen Rollstuhl brauche, dass dann die Situation sich ändert und mir erneut 4.000 Euro zur Verfügung stehen.
Weitere Mails?
Ein Problem mit dem Umbau der Wohnung schildert Frau Kübler. Da wurde der Pflegedienst hat gekündigt, weil sie Auflagen nicht erfüllen konnte, nämlich ein Umbau der Toilette, eine Renovierung der Wohnung. Die Hilfen wurden verweigert von der Pflegekasse mit der Begründung, die Mutter sei nicht kooperativ und jetzt sei die Wohnung nicht geeignet für die Pflege. Aber so ist es nicht. Und einen anderen Pflegedienst, die Diakonie im Ort macht es nicht mehr. Einen anderen Pflegedienst findet sie im ländlichen Raum nicht.
Frau Hansen, wenn nicht alle an einem Strang ziehen.
Also das mit der Kündigung, das trifft nicht nur die Hörerin oder die Zuhörerin, sondern auch in anderen Situationen gibt es vermehrt Kündigungen durch Pflegedienste aus anderen Gründen. Aber hier sollte auf jeden Fall das Gespräch mit der Pflegekasse gesucht werden. Also man sollte sich an einen runden Tisch setzen mit allen. An erster Stelle steht ja, dass die Person zu Hause durch einen Pflegedienst versorgt werden muss. Die Pflege muss sichergestellt sein. Und hier ist es mit Sicherheit ein probates Mittel, sich zusammenzusetzen, das heißt, das Gespräch zu suchen, den Pflegedienst nochmal mit an den Tisch zu holen, eventuell auch einen Gutachter, der sich das nochmal anschaut, die Situation, damit die Dame zu Hause weiter versorgt werden kann. Denn hier wäre ja die Alternative dann nur der Umzug in eine andere Wohnung, was meistens sowieso schwierig ist, oder der Umzug in ein Heim. Und hier sollte dann doch irgendwie eine Lösung gefunden werden, die für alle dann auch passt. Und da kann ich den runden Tisch empfehlen.
Die Kurzzeitpflege ist für viele Menschen ein ganz besonderes Problem. Da wird der Pflegeplatz erst zugesagt, ganz kurzfristig. Man kann gar nicht in Ruhe verreisen. Man kann also zum Beispiel nicht eine langfristige Reise buchen, weil die günstiger ist. Und eine Hörerin schreibt, sie plant, die pflegebedürftige Mutter weiter zu unterstützen. Die wohnt aber weit weg und sie kann dann immer nur ab und an mal hinfahren. Ihr Arbeitgeber ist auch einverstanden, macht damit. Aber sie findet einfach keine Kurzzeitpflege, die da flexibel genug ist, dann einzuspringen, wenn sie eben doch arbeiten geht.
Ja, darf ich was dazu sagen?
Sehr gerne, Wahnsinn.
Es ist ein Riesenproblem. Also die Kurzzeitpflegeplätze sind rar. Da ist der Gesetzgeber ganz klar am Zug, der muss da etwas tun. Für viele ist es einfach unattraktiv, diese Kurzzeitpflegeeinrichtungen zu erstellen, weil eben die Belegungszahlen sehr schwankend sind. Und man sagt, naja, dann belege ich die natürlich lieber mit Langzeitplätzen, weil da habe ich mein Geld sicher, das Personal hat Arbeit. Und hier muss man eine Lösung finden. Aktuell ist es so, dass die meisten Kurzzeitpflegeplätze nur eingestreut sind. Das heißt, wenn mal ein Platz nicht belegt ist, dann wird der ganz kurzfristig auch mal für eine Kurzzeitpflege genutzt. Und das hilft natürlich den pflegenden Angehörigen überhaupt nicht weiter, weil die keine Planungssicherheit haben. Und das ist ein Riesenproblem.
Herr Schmid in Frankfurt, ist das auch ein bisschen so diese Schwelle, die noch eine Tabuschwelle ist, rein in die Kurzzeitpflege verstanden als der letzte Zwischenschritt hin zur vollstationären Pflege im Heim?
Ja, das ist sicherlich so. Viele glauben ja, dass sie sozusagen, wenn sie mal zur Kurzzeitpflege überredet werden, falls man überhaupt, wie schon dargestellt wurde, einen Platz findet, dann sozusagen auf elegante Weise in die vollstationäre Pflege direkt oder unmittelbar danach transferiert wird. Deswegen habe ich eben bei den Besuchen, die ich vor Ort gemacht habe, immer wieder festgestellt, dass viele Pflegebedürftige vor der Kurzzeitpflege, wie gesagt, unabhängig davon, ob überhaupt ein Platz gefunden werden kann, da sehr, sehr skeptisch sind und sehr, sehr zurückhaltend sind. Und es wurde ja vorhin auch schon mal erwähnt von den Kollegen, dass eine Pflegeberatung da viel helfen kann und viel weiterhelfen kann. Das tut sie auch häufig. Aber es ist trotzdem so, dass die Hemmschwelle sehr groß ist. Wenn diese mal überwunden ist, ein Platz gefunden ist in der Tagespflege oder der Kurzzeitpflege und man dort die Erfahrungen gesammelt hat, die dann häufig viel besser sind, als der Pflegebedürftige sich das vorher vorstellt, dann ist eigentlich der Weg für weitergehende Maßnahmen und für andere Unterbringungs- und Betreuungsformen eigentlich ganz gut geebnet.
Herr Schmid, Ihre Erfahrung, kaum einer möchte ins Heim, es sei denn, man kennt vielleicht schon über Jahre so seine AWO, da mag man da reingehen, ich sag mal vor der Zeit, aber viele leben doch im letzten Lebensabschnitt im Altersheim, im Pflegeheim. Wie kommt man dort dann hin, oft über doch einen akuten Krankenhausfall, eine Einweisung, man hat sich
genau.
Was gebrochen?
Also der häufigste Fall ist ja, und da ist man, sind die meisten natürlich ganz besonders schlecht vorbereitet, sind zwei Ereignisse vor allem. Das erste Ereignis, das häufigste Ereignis ist ein Sturz im eigenen Haus. Wir haben vorhin ja schon darüber gehört, warum der zustande kommt, weil eben ich bin in Haushalte gekommen, das war unglaublich, da lagen überall schon im Flur, wenn man reinkommt. Ich bin selbst mal über ein Kabel gestolpert, ja, obwohl ich jetzt noch nicht hilfsbedürftig bin, und überall liegen ganz alte Teppiche, wo man schnell ausrutschen kann. Und im Alter ist es natürlich, kann das fatal sein, weil das von einem auf den anderen Moment das Leben sich radikal ändert. Das sind meist schwere Stürze, die da stattfinden. Und das andere sind eben Schlaganfälle oder Herzattacken, die dazu führen, dass man eben schnell sozusagen ins Krankenhaus kommen muss und sich dann danach eben auch die Situation komplett verändert.
Mal kurz nachgefragt,
Appell an die Hörerinnen und Hörer, wirklich zu Hause Vorkehrungen zu treffen, dass das möglichst nicht passiert, zumindest was jetzt den Bereich der Stütze betrifft.
Und der abrupte Übergang vom Krankenhaus in ein Pflegeheim, ist das auch ein Problem?
Ja, das ist ein großes Problem, weil viele oft auch nicht eine Einsicht haben. Die sagen dann, wenn sie im Krankenhaus die Akutversorgung abgeschlossen ist und die schwierige Suche nach einer weiteren Versorgungsform beginnt, sagen dann, ich will auf jeden Fall wieder nach Hause. Ich bin doch hier im Krankenhaus wieder einigermaßen aufgepäppelt worden und zu Hause komme ich schon klar. Ich bin doch die ganze Zeit zu Hause klargekommen. Und warum soll ich jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt nicht klarkommen? Das ist neben der Schwierigkeit, die geeignete Pflegeeinrichtung oder Pflegeform überhaupt zu finden, ist das zweite Problem, die Einsicht bei den Betroffenen eben, dass die Einsicht gewinnen, dass es so, wie es bisher gegangen ist, einfach zu Hause nicht mehr weitergehen kann.
Ein Tipp hätte gerne eine Hörerin aus der Schweiz. Sie sagt, es gibt viele Menschen, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, tagsüber in eine Tagespflege zu kommen und sehen gar nicht, wie notwendig die Entlastung für den pflegenden Angehörigen ist. Wie kann man dann jemanden überzeugen?
Also was man natürlich als allererstes mal probieren kann, ist Vertrauen zu schaffen. Also wenn ich wirklich in dieser Notsituation bin und ich habe eine Tagespflege, die hätte einen Platz frei, vielleicht schafft man es mal, dass die Leitung der Tagespflege nach Hause kommt, sich mal persönlich vorstellt. Also dass auch so eine persönliche Note da reinkommt, dass das nicht ein Verbringen von zu Hause in eine Anstalt sozusagen ist, also in andere vier Wände, sondern dass da so ein Vertrauen geschaffen wird, dass man vielleicht einfach mal einen Tag dahin geht und sich das anguckt oder nur zwei Stunden. Ja, um einfach mal zu schauen, wie läuft das da ab. Und in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die Leute ganz froh darüber sind, dass sie plötzlich wieder soziale Kontakte, Ansprache haben, gemeinsames Kochen oder ähnliches oder auch einfach mal zwei Stunden zuschauen, wie so der Alltag läuft. Ja.
Herr Schmid, bei Ihren Recherchen haben Sie vielleicht auch nochmal einen Tipp, interessante Exoten, nenne ich das mal so nicht gleich Pflegeheim oder auch nur die WG. Was haben Sie da in Ihren Recherchen auch bemerkt? Was gibt es da für Experimente?
Ja, es gibt zum Beispiel in Pflegeheimen selber sogenannte, auch in gewisser Weise WGs, autarke oder autonome Wohngemeinschaften, wo also innerhalb eines Pflegeheims auf verschiedenen Etagen richtiggehend autarke Wohngemeinschaften existieren, die zwar in einem großen Komplex untergebracht sind, die aber sozusagen allein für sich agieren und die, wo eben auch die Rollen ein bisschen anders verteilt sind, wo gar nicht so sehr der Mediziner und die Pflegekraft die entscheidende Rolle spielt, sondern die Haushaltshilfe und die Haushälterin sozusagen dieser Etage, die also für den Einkauf, für das Kochen, für das Gemeinschaftsleben sorgt, die dort sozusagen die federführende Kraft der Versorgung ist. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil diese Haushaltshilfe es eben auch schafft, die Bewohner viel stärker in den Alltag, in den Pflegealltag, in den Alltag in so einer autarken Wohngemeinschaft zu integrieren, als das in anderen Einrichtungen oder auch der Fall ist oder auch zu Hause möglich ist. Solche Einrichtungen gibt es jetzt zunehmend mehr und mehr. Man muss allerdings auch sagen, dass da natürlich auch der Preis häufig ein anderer ist, dass man da sozusagen mehr dafür bezahlen muss. Und ich wollte auch nochmal in dem Zusammenhang auch, was vorhin nochmal gesagt wurde, einfach nochmal darauf hinweisen, dass trotz aller Unterstützung der Pflegeversicherung der Eigenanteil, den jeder gerade in der stationären Versorgung heute zu leisten hat, inzwischen unglaublich hoch sind. Es sind im Durchschnitt ungefähr 1.800 bis 2.000 Euro, die heute in der stationären Pflege selbst zu leisten sind pro Monat. Das sind pro Jahr 25.000 Euro und in 4 Jahren liegen wir dabei 100.000 Euro.
Spitzenreiter also ist NRW mit 2.300 Euro, Sachsen-Anhalt 1.200 Euro.
Sogar noch mehr.
Ja. Kommen wir nochmal aufs Geld. Ja. Den Entlastungsbetrag spricht eine Hörerin aus Hamburg an. Sie sagt, hier in Hamburg ist es so, der Betrag wird nicht ausgezahlt. Er muss an einen Pflegedienst gezahlt werden, der die Hilfe leistet. Es gibt aber oft keinen Pflegedienst, aber es gibt durchaus in der Nachbarschaft Menschen, die haben ein Auto und würden jemanden zum Arzt fahren. Es gibt auch Menschen, die kommen zum Putzen, aber nicht so ganz offiziell, das ist auch immer ein Problem. Aber warum wird der Entlastungsbetrag, wenn er doch nachweislich gebraucht wird für Fahrten, für Betreuung aus der Nachbarschaft, das ist ja keine Vollzeitstelle, ist ja nur ein bisschen bezahlt, warum wird das nicht ausgezahlt?
Ja, gerne. Frau Hansen hat ja eben auch schon mal über die Länderverordnung gesprochen. Also es ist sowieso so, jedes Land hat da seine eigenen Regelungen, was möglich ist. Und dann natürlich auch als zweiten Punkt, wie ich diese Leistung anerkennen lassen kann, um sie abrechnen zu können. Und es ist in der Tat so, die Länderverordnungen haben da zum Teil auch sehr hohe administrative Hürden, wie ich finde, eingezogen. Also man kann nicht sagen als Nachbar, ich würde das jetzt gerne machen. Und es geht auch nur ums Fahren oder ums Vorlesen oder sowas, sondern dann muss man sich eine entsprechende Fortbildung muss man in Anspruch nehmen, man muss sich einer Pflegefachkraft anschließen, also häufig einem Pflegedienst und so weiter. Das ist leider da die Voraussetzung in der entsprechenden Landesverordnung. Und das macht natürlich dann am Ende des Tages auch oder bewirkt es, dass es nicht diese Angebote in dem Rahmen gibt, weil die Pflegedienste bleiben erstmal bei der ambulanten häuslichen Pflege. Im privaten Bereich kann man dann sagen, haben sie noch den Vorteil, dass sie dort das etwas leichter haben. Also die privaten Versicherungsunternehmen haben gesagt, wir würden das gerne auszahlen, also gerade für diesen Nachbarn oder für die angehörige Person, die das gerne machen würde. Und dann gibt es dort etwas geringere Ansprüche. Also man muss einen Pflegekurs absolvieren, man meldet sich bei seinem Versicherungsunternehmen, also vom Pflegebedürftigen, und der prüft dann nur noch mal, okay, also der kann das machen und dann kann man dort abbrechen. Aber das ist leider nur im privaten Bereich möglich.
Frau Hansen?
Ja, um einfach zumindest für die Hörer in NRW, da kann ich so ein bisschen Hoffnung geben. Also es ist tatsächlich so, dass es in NRW in der Verordnung so ist, dass ich auch diese 125 Euro bekommen kann, wenn ich jemanden im Minijobverhältnis zu Hause anstelle. Das heißt, wenn ich die Putzkraft oder die tolle Nachbarin habe, die mir schon seit Jahren hilft, dann kann ich die im Minijobverfahren einstellen. Die macht dann nur noch einen Pflegekurs, das wird mir anerkannt und dann bekomme ich diese 125 Euro und das hilft tatsächlich dann doch einigen weiter. Das ist für NRW so ein Fall, wo es vereinfacht wurde und da Möglichkeiten geschaffen wurden.
Wir gehen so ganz allmählich zum Ende unserer Sendung hin. Schluss-Resümee-Frage hätte ich gerne an Sie, Herr Schmid in Frankfurt. Wir haben gehört, in der Tagespflege, da wurde gekichert, da wurde gelacht, da war die Stimmung entspannt. Das wollen ja alle. Wo haben Sie das noch bemerkt? dass mal gelacht
wird. In der Tagespflege jetzt speziell?
Ja, nee, überhaupt. Wo sonst noch in Pflegesituationen? Wo wird gelacht und wo wird geschwiegen?
Also ich denke, in der ambulanten Pflege wird sehr viel gelacht. Die Sozialstationen leisten wirklich enormes. Das muss ich jetzt nochmal betonen. Und es wird eben nicht nur darauf geschaut, dass die Pflege stimmt, sondern es wird auch bei den ganzen bürokratischen Aktionen geholfen, wie vorhin auch schon dargestellt. Aber es wird auch eben wirklich mal sich zusammengesetzt, wird mal kurz über die familiäre Situation gesprochen. Es gibt da mal ein Stück Kuchen, der da hervorgekramt wird und wo dann zusammen mal schnell ein Stück Kuchen gegessen wird und mal über die Kinder oder die Enkel oder wen auch sonst immer enge Freunde gesprochen wird. Und da wird dann schon auch viel gelacht und da wird dann schon auch, das ist schon ein sehr gutes Miteinander, was den Angehörigen mindestens genauso viel hilft und den Pflegebedürftigen wie die eigentliche Pflege an sich.
Eine Lanze für die Angehörigen und die Sozialstationen am Ende. Der Marktplatz Pflege daheim und im Heim ist zu Ende. Danke für Ihre Beiträge und danke an Katharina Hansen, Referentin Pflege der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, an Frank Herold von der Kompass Pflegeberatung der PKV und an den Pflegebuchautor Raimund Schmid. Hier verabschieden sich Thomas Meinhardt und Henning Hubert. Der nächste Marktplatz dreht sich um den Traum vom Eigenheim. Wie gelingt der Hauskauf ohne Reue? Und gleich in Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer. Mikroplastik schneit's und regnet's nicht nur in der Arktis, sondern auch in Bayern.